Ja, ihr Lieben, wenn ich sage, dass es mir eine besondere Freude ist, heute hier sein zu können, dann sage ich das nicht nur, weil ich das jeder Gemeinde jeden Sabbat erzähle, sondern weil ich mit München schon was ganz Besonderes verbinde. So vor 37 Jahren habe ich hier zusammen mit meiner Frau so meinen Dienst als Pastor in der Adventgemeinde angefangen. Das waren so die ersten 3 Jahre meines Dienstes und ich selber war zwar für die Gemeinden Ost und Waldperlach zuständig, aber meine Frau, die Birgit, die war hier so dann mit hier für die Gemeinde Nymphenburg zuständig. Und ich soll euch ganz herzlich, zumindest alle die, die sich da noch dran erinnern können, auch von ihr grüßen. Uns verbinden sehr viele und schöne und gute Erfahrungen und Erinnerungen mit München und von daher komme ich immer ganz besonders gern auch hierher. Auch wenn ich nicht für die Gemeinde Nymphenburg zuständig war, verbindet mich mit dem Raum hier auch eine besondere Erinnerung. Wir hatten damals nämlich in jugendlichem Übermut und Überschwang für den scheidenden Jugendsekretär Albrecht Höscherle, so als Münchner Jugend und ich so hauptverantwortlich mit auch ein Gala-Diner als Abschiedsveranstaltung veranstaltet mit einem sehr, sehr bunten Programm, so im Rückblick gesehen, das uns nachher durchaus auch etwas Ärger eingebracht hat. Und von daher habe ich auch ein bisschen Erinnerungen an den Raum. Es war nicht der letzte Ärger in meiner Dienstzeit, aber es war der erste und an den erinnert man sich vielleicht auch ganz besonders. Ja, eine meiner Lieblingsaphorismen aus Bertolt Brechts Geschichten von Herrn Keuner ist die, wo Herr K. gefragt wurde, was er tut, wenn er einen Menschen liebt. Und Herr K. sagte, ich mache einen Entwurf von ihm und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer? Der Entwurf? Nein, sagte Herr K., der Mensch. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Das ist schon so ein Stück menschliche Grunderfahrung. So geht es uns selber doch auch häufig. Wir haben ja so ein bisschen auch so in den Fragen der lebendigen Gemeinde das so ein bisschen angedeutet. Und mir wurde das so in diesem letzten Jahr, in dieser ganzen Corona-Pandemie und Geschichte schon sehr bewusst. Wir alle haben wahrscheinlich häufig uns einen Entwurf von jemand gemacht, ob das die Corona-Leugner, die Impfgegner, die Impfbefürworter, die Aluhutträger und was es da noch so alles gab. Wir hatten alle so ein Bild von ihnen und haben dann alles, was zu diesem Bild passt, immer gerne wahrgenommen und das, was nicht in dieses Bild passt, ausgeblendet. So sind wir Menschen halt. Differenzierte Betrachtungsweise fällt uns manchmal gar nicht so leicht. Aber das machen wir nicht nur jetzt so in dieser Pandemiezeit. Das machen wir auch für Menschen, die uns wichtig sind und die uns etwas bedeuten, ob es Eltern sind, ob es Lehrer sind, ob Pastoren, sogar Menschen, in die wir uns verlieben. Und schwierig wird es ja, wenn dieses Bild anfängt zu bröckeln, wenn es nicht mehr so den Realitäten entspricht, dann passiert es mir schon häufig auch, wie dem Herrn Keuner, dann blende ich so die Teile der Realität gerne aus, damit dieses Bild, das ich vom anderen habe, erhalten bleibt. Ganz problematisch wird es, wenn dann so ein Bild komplett zerbricht. Das ist dann meistens eine Krise. Und ich muss euch gestehen, mir geht es in der letzten Zeit mit biblischen Personen häufig auch so. Weil von vielen habe ich ja auch ein Bild geprägt, so vom Kindergottesdienst, von meiner Kinderbibel oder aus dem Bibelgespräch so in der Gemeinde oder aus christlicher Literatur. Und ich habe vor einiger Zeit in meiner Bibliothek zu Hause mal so ein bisschen unter den Büchern gestöbert, die man schon 10 Jahre lang nicht mehr in der Hand hatte. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt zu Hause. Die stehen da im Regal, sehen vielleicht gut aus. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen, das hatte den Titel Unmoralische Helden. Und da ging es um Gleichnisse Jesu, in denen er eigentlich ziemlich seltsame Personen mit abstrusen ethischen Handlungen so als Hauptakteure zu seinen Gleichnissen machte. Und seitdem muss ich sagen, als ich dieses Buch mal wieder in der Hand hatte, passiert es mir beim Bibellesen ab und zu mal, dass ich so bei ganz bekannten Passagen auf Aspekte stoße, die mich anfangen zu irritieren, wo ich sage, da passt doch irgendwas auf den ersten Blick nicht zusammen. Und so ging es mir auch bei der Vorbereitung auf dieses Predigtthema In einer anderen Gemeinde hatten wir uns vereinbart, dass die Gemeinde hatte so eine Predigtserie und da soll es um den Hebräerbrief gehen. Und ich habe mir dann das Kapitel 11 des Hebräerbriefes ausgesucht. Der Verfasser dieses Briefes an die Hebräer, der wendet sich ja an Menschen so mit jüdischem Glaubenshintergrund und versucht ihnen so klar zu machen, warum sich mit Jesus Christus so alles geändert hat, warum der ganze Opfer- und Tempeldienst mit dem Erscheinen Jesu seine Erfüllung gefunden hat, weil er ja der eigentliche Hohepriester und das eigentliche Opfer ist. Und in diesem Kapitel 11 beschreibt der Verfasser des Briefes dann ganz ausführlich, was Glaube bedeutet und wie sich durch Glauben unsere Sicht und unsere Perspektive auf das Leben ändert. Und eben ein Schlüsselkapitel dazu ist Kapitel 11. Da definiert der Schreiber, was Glaube eigentlich ist. Im Vers 1 und im Vers 6 lesen wir: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das, was hier so ein wenig verschnörkelt ausgedrückt wird, meint doch ganz einfach: Wer seine Erfahrung mit Gott machen möchte, der muss ein Stück Vertrauen investieren. Quasi als Vorschuss. Auf etwas mit Überzeugung zu hoffen, das man nicht sieht, und davon auszugehen, dass Gott existiert und es gut mit mir meint. Für mich ist das so eine gewisse Zumutung, muss ich sagen. Ich bin ja eher so rational und vom Kopf her gesteuert. Ich bin schon eher jemand, der sagt, bevor ich mich auf was einlasse, möchte ich auch den Nachweis haben, dass das auch wirklich funktioniert. Und dann folgt nach diesen Versen eine lange Auflistung aus der Geschichte der Briefadressaten über Glaubenshelden, die genau das getan haben, fest vertraut und nicht gezweifelt an dem, was man nicht sieht, und die ihre entsprechenden Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und das waren nicht so kleine Erfahrungen, wie dass man den Schlüssel wiedergefunden hat, nachdem er gebetet hat, oder dass die Waschmaschine plötzlich wieder funktionierte. Das waren so richtig große, einschneidende Glaubenserlebnisse. Und ein ganzes Kapitel lang, 1,5 Seiten sind das in meiner Bibel, kommt ein Name nach dem anderen, angefangen von Abel über Noah, Abraham, Mose und so weiter. Alles Glaubenshelden. Und gegen Ende, mittlerweile ist der Schreiber schon bei Vers 32 angelangt, scheint er zu merken, dass ihm der Platz auf der Pergamentrolle langsam zu eng wird, und vielleicht überlegt er sich ja auch, naja, diese lange Aufzählung könnte meine Leser auch langsam anfangen zu langweilen, und jetzt muss er zum Schluss kommen. Und dieser Vers 32 war dann, über den ich so gestolpert bin bei meiner Predigtvorbereitung, weil dort Menschen aufgezählt wurden, die mich tatsächlich irritiert haben. Ich lese ihn mal gemeinsam mit euch. Hebräer Kapitel 11, Vers 32. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Jetzt muss ich sagen, so mit den meisten Glaubenshelden aus diesem 11. Kapitel komme ich gut zurecht. Ganz perfekt waren da die wenigsten, aber ich meine Mose, Abraham, David, ja, die hatten alle so ihre Ausreißer, manche sogar ganz heftige, aber dennoch haben die irgendwo die Kurve gekriegt, hatten auch sehr herausragende Zeiten. Aber einige Namen in diesem Vers 32, die als die großen Glaubenshelden hinzustellen, muss ich euch ehrlich sagen, das irritiert mich. Und ich möchte mir so 4 von denen ein wenig näher anschauen heute Morgen. Sie alle stammen aus der Zeit der Richter, also kurz nach der Landnahme. Die großen Führer Mose und Josua waren verstorben. Das Volk hatte sich etwa etabliert. Die Stämme hatten sich angesiedelt, aber es gab keine Zentralregierung, aber eben sogenannte Richter. Personen, die so das Vertrauen inne hatten, die eine gewisse Führungsrolle hatten denen man eben dann zu gewissen Streitigkeiten oder wenn man Rat suchte, zu denen kam man. Glaubensmäßig ging es drunter und drüber damals. die religiösen Vorstellungen und Götter und Riten der Völker rundherum waren wesentlich spannender und interessanter und abwechslungsreicher als der etwas langweilige Yahweh-Kult, und so war das Volk immer ständig unterwegs auch zu diesen anderen Göttern. Aber aus diesen vielen Richtern, die es zu dieser Zeit gab, gerade in dieser Aufzählung, diese vier auszuwählen, also ich muss ehrlich sagen, als ich das nochmal so gelesen habe, muss ich mir sagen, Helden habe ich mir immer anders vorgestellt. Der erste, der da erwähnt wird, das ist Barak. Seine Geschichte findet sich im Richterbuch Kapitel 4. Geschichte ist kurz erzählt, die Israeliten wurden wieder mal von fremden Königen drangsaliert, weil sie sich von Gott abgewandt hatten. Nach 20 Jahren fiel ihnen da ein, naja, wir könnten es ja auch mal wieder mit Gott versuchen, haben sich an Gott gewandt und Barak sollte es nun richten. Zu der Zeit gab es auch noch eine Prophetin, die Deborah, und die ließ dann eines Tages diesem Barak, diesem Heerführer, Folgendes ausrichten. Richter Kapitel 4, Vers 6. Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor, nimm 10.000 Mann mit dir von den Naphtalitern und den Sebulonitern, denn ich will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, das waren die Feinde, in deine Hand geben. Also da muss ihn schon mal die Prophetin daran erinnern, dass er von Gott schon längst den Auftrag hat, hier was zu unternehmen und was zu tun. Und was antwortet dieser Glaubensheld Barak? Wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit, so will ich nicht hingehen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, was ein Held, nicht? Mami, wenn du mitkommst, dann mache ich es, aber allein traue ich mich nicht. Glaubenshelden hatte ich immer andere Vorstellungen gehabt. Den nächsten Gideon, den haben vielleicht diejenigen, die im Kindergottesdienst mit aufgewachsen sind, ja immer so als den ausgebufften Strategen in Erinnerung, der auf Anraten Gottes mit einer ganz kleinen, reduzierten Truppe ein riesiges Heer der Midianiter besiegte, weil er so einen militärischen Bluff anwendete. Und es gehört schon was dazu, den Großteil der Truppe nach Hause zu schicken und sich eben auf so einen strategischen Überraschungsmoment und Schockeffekt zu verlassen. Und das wäre ja auch alles in Ordnung. Aber habt ihr mal weitergelesen, was danach passiert ist mit Gideon? Nachdem er diesen fulminanten Sieg errungen hat, kamen die Sippenfürsten zu ihm und sagten ihm: Gideon, du bist unser Held, du sollst unser König sein, wir haben es endlich eingesehen, wir brauchen jemand wie dich. Und seine Antwort ist höchst interessant, nachzulesen Richter Kapitel 8 ab Vers 23. Da sagt Gideon: ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Und ich sage, ja, das hört sich richtig gut an. Demütig, bescheiden, Gott die Ehre geben. Und es wäre auch richtig gut geblieben, wenn es bei dem Satz geblieben wäre. Aber dann lesen wir weiter. Und Gideon sprach zu ihnen: aber eins begehre ich von euch. Jeder gebt mir einen Ring aus seiner Beute, denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Und sie sprachen, die wollen wir dir gern geben. Und sie bereiteten einen Mantel aus und ein jeder warf den Ring in seiner Beute darauf. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatten, wogen 1700 Schekel Gold, ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Halsbänder der Kamele. Und Gideon machte einen Ephod, ein Götzenbild, daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf, und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei, und er wurde Gideon und seinen Hause zum Fallstrick. Unmittelbar danach. Ende der Gideon-Geschichte. Formelle Königswürde hatte er abgelehnt, da war er ganz bescheiden. Aber die Kriegsbeute, die durchaus die Ausmaße eines königlichen Schatzes hatten und die königlichen Insignien der Midianiter, die hat er schon für sich eingefordert. Also keine offizielle Königswürde, aber seine Handlungen und Forderungen waren die eines Königs. Und dann macht er aus einem Teil des Schatzes ein Götzenbild, stellt es bei sich zu Hause aus und verführt das ganze Volk hier zum Götzendienst. Ein Glaubensheld. Den nächsten Jephtha kennt vielleicht der eine oder andere als tragische Figur, die ihrem Gelübde treu bleibt, wenn es ihm auch ein riesiges Opfer abforderte. Jephtha hatte nämlich Gott gelobt, wenn er ihm den Sieg schenkt über die Feinde, dass er das Erste, was aus seinem Haus kommt, Gott opfern würde. Und er dachte dabei an irgendein Tier, ein Schaf, eine Ziege oder ein Rind, was ihm da so begegnet. Unglücklicherweise war es seine einzige Tochter. Jetzt könnte man sagen, wow, ein prinzipientreuer Mensch, wenn er Gott etwas verspricht, dann hält er das auch, ein wahrer Held des Glaubens. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber wenn ich mir die Geschichte von Jephthas genauer anschaue, dann stellt sich mir da ein anderes Bild dar. Dann habe ich eher das Bild eines traumatisierten Egomanen und Narzissten. Wenn man am Anfang liest, dann war Jephtha so der außereheliche Sohn einer Hure. Seine Brüder ließen ihn das permanent spüren, dass er nicht so wirklich dazugehörte hier in die Familie. Und letzten Endes trieben sie ihn dann aus dem Haus und brachten ihn um sein Erbe. Richter Kapitel 11 nachzulesen. Dann war Jephtha unterwegs als Freischärler. Da war er ziemlich erfolgreich, hatte eine ziemlich schlagkräftige Truppe um sich geschart, und als die Israeliten wieder einmal Probleme hatten, dann kamen sie zu ihm, um ihn zum Oberbefehlshaber des Heeres zu machen. Und Jephtha, anders als Gideon, der stellte gleich mal die Bedingungen und sagte, ja, also wenn mir Gott den Sieg gibt, dann will ich auch euer Herrscher sein. Endlich die Anerkennung bekommen, die ihm sein ganzes Leben lang immer verwehrt worden ist. Und dann wird uns berichtet, dass der Geist Gottes über ihn kam, dass Gott ihm die Zusicherung gab, ja, wohl, Jephtha, ich bin mit dir, mach das. Aber ihm reichte das nicht aus. Er brauchte ja diesen Sieg so unbedingt, um endlich die Anerkennung zu kriegen, nach der er sich so lange sehnte. Und dann meinte er, er müsse bei Gott noch nachhelfen. Und dann legt er noch so sein Gelübde drauf. Das Erste, was aus dem Haus kommt, werde ich dir opfern. Und dann wird so seine narzisstische Einstellung eigentlich am deutlichsten deutlich, als seine Tochter ihm entgegenläuft. Und er nun meint, er müsse sie jetzt opfern. Er glaubt, es gibt keinen Weg zurück, ich kann nicht zurück, ich habe es dem Herrn gelobt. Obwohl Jephtha eigentlich wissen musste, schon seit Mose hat Gott deutlich gemacht, was er von Menschenopfern hält. Er sagt nämlich, die waren ja in der Umgebung durchaus üblich, aber Gott sagt, das ist mir ein Gräuel, ich möchte nicht, dass es sowas in Israel gibt. Und selbst in seiner Trauer, ihr müsst das mal lesen, geht es ihm eigentlich nur um ihn selber. Was sagt er denn da seiner Tochter, als er ihr diese Nachricht überbringt? Er sagt, o meine Tochter, tief beugst du mich, du bist die mich Betrübende. Wörtlich, du bist unter denen, die mich betrüben. Und ich habe mir gefragt, geht's noch? Ist das das, was ich meiner Tochter in so einer Situation sagen müsste? Also du machst mich ja unsäglich traurig, und was richtest du in meinem Leben an? Wieder geht es in erster Linie um ihn, wie er leidet, was sie ihm antut. Ein Kommentator hat das in folgende drastische Worte gefasst, der schrieb zu diesem Kapitel, obwohl die vorliegende Geschichte mit dem Tod des jungen Mädchens endet, ist ihr Vater die tragische Figur, die ein pathetisches Bild von Dummheit, Brutalität, Ehrgeiz und Egozentrik bietet. Und Jephtha steht bei den großen Glaubenshelden. Aber den Gipfel unter den Vieren, finde ich, ist der nächste, ist Simson. Von denen haben die meisten, auch wenn sie vielleicht gar nicht in der Kirche groß geworden sind, schon mal was gehört. Dieser starke Superheld, der seine Kraft aus seinen Haaren zieht und der aber am Ende den Verführungskünsten einer Frau erliegt. Also für mich ist, wenn ich mir die Geschichte von Simson durchlese, das ist so das Paradebeispiel eines verzogenen, egoistischen Kindes, das nie wirklich erwachsen geworden ist. Verzeiht mir, wenn ich das so drastisch ausdrücke. Also wer die Geschichte von Simson liest, da geht es doch nur um ich. Das ist alles, was von ihm zu lesen ist. Er war das lang ersehnte Kind der Eltern. Den Eltern von Gott als Retter der Nation verheißen. Und die Eltern haben wirklich alles versucht. Die haben sogar diesen Mann Gottes, der ihnen die Geburt des Kindes angekündigt hat, nochmal zurückgeholt und hat gesagt, also pass mal auf, wir wollen alles richtig machen, wir brauchen deinen Rat. Was müssen wir denn tun, um das Kind wirklich gut zu erziehen? Aber genützt hat es nichts. Rausgekommen ist ein verzogenes Plag, das nie erwachsen wurde. Hochbegabt, aber ein absoluter Soziopath. Das ging schon mit seiner Hochzeit los. Da hat er ein Auge auf eine Philisterin geworfen. Und die musste es unbedingt sein. Als ihm seine Mutter meinte, sag mal, meinst du nicht, ob es nicht auch im eigenen Volk, im eigenen Glauben hübsche Mädchen gäbe? War seine Antwort kurz und knapp: Nimm mir diese, sie gefällt meinen Augen. Die finde ich schön, die möchte ich haben. Ich finde, wie so ein Dreijähriger, der im Laden ist und sagt, die Bonbons will ich haben und keine anderen, unbedingt nur die. Und dann die Geschichte mit dem Löwen, den er mit bloßen Händen umbringt. Daraus macht er dann ein Rätsel, um während seiner Hochzeitsfeier seine Freunde vorzuführen, weil keiner dieses Rätsel lösen konnte. Und dann hat er ja auch eine Wette gemacht und sie ordentlich ausgenommen damit. Die mussten ordentlich bezahlen, weil sie diese Wette verloren haben. Als ihm der Brautvater später die Tochter wieder wegnimmt, weil er sie anscheinend vernachlässigt hat und jemand anders gibt, dann zündet er ihm kurzerhand ihm und seiner ganzen Sippe die komplette Weizenernte an mit den Worten, also diesmal habe ich keine Schuld, wenn ich den Philistern Schaden antue. So quasi, das habt ihr euch jetzt selber eingebrockt. Und so geht es eigentlich weiter, bis ihm dann eine Frau sein Geheimnis entlockt, weil seine Gehirnaktivitäten wieder mal 60 Zentimeter nach unten verlagert worden sind. Und er wird gefangen genommen, wird geblendet, muss dann in einer Mühle Sklavenarbeit leisten und seine Feinde machen sich immer lustig über ihn. Und so holen sie ihn eines Tages auch mal zu einem großen Fest in den Palast, um ihn wieder mal vorzuführen, den ehemaligen Superhelden, den sie besiegt haben. Und Simson richtet noch einmal ein Gebet an Gott. Und selbst dieses letzte Gebet, finde ich, liest sich spannend. Was bittet er denn da? Da sagt er, stärke mich doch Gott nur diesmal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal an den Philistern richte. Wieder geht es ihm eigentlich ja nur um ihn, um seine Rache. Da geht es nicht darum, damit ich mich an deinen Feinden rechne, Gott, oder an den Unterdrückern meines Volkes. Nein, wegen meiner beiden Augen möchte ich es ihnen noch einmal heimzahlen. Und tatsächlich erhört Gott dieses Gebet und lässt dann in einem Selbstmordattentat den ganzen Palast einstürzen, sodass im Richterbuch zu lesen ist, dass die Toten zahlreicher waren, die er in seinem Sterben tötete, als die er in seinem Leben getötet hat. Es war mal so ein kurzer Abriss. Das sind jetzt die Helden des Glaubens, die durch ihren Glauben Großes bewirkten. Ich muss euch sagen, als ich das mal so mit Abstand gelesen habe, muss ich sagen, die habe ich mir immer anders vorgestellt, die Helden des Glaubens. Und ich weiß nicht, ob ich mir die vier als Role Models für meine Kinder wünschen würde. Eigentlich gehen doch solche Leute gar nicht. Und ich frage mich, wie haben die vier das in diese Liste geschafft? Und ich habe mich gefragt, was fange ich denn jetzt damit an? Wie muss ich das verstehen, dass es solche Leute in die Liste der Glaubenshelden geschafft haben? Eine Möglichkeit wäre vielleicht zu sagen, naja, das ist ganz typisch politisch motivierte, geschönte Geschichtsschreibung. Das kennt man ja. Da werden die Erfolge berichtet und der Dreck wird brav unter den Teppich gekehrt. Aber so war es ja nicht. Es wurde ja nichts verheimlicht. Es war ja alles nachzulesen. Also gerade die Empfänger des Hebräerbriefes, die kannten die Geschichten dieser vier Personen bis ins Detail als gläubige Juden. Mir blieb dann nur die Möglichkeit, dass ich mir sagte, dass Gott anscheinend diese Menschen anders ansieht und anders bewertet, als ich das tue. Dass er einen anderen Blick auf uns Menschen hat, als wir das so gemeinhin haben und von daher zu anderen Ergebnissen kommt, was so unsere Bewertung betrifft. Dass er trotz allem offensichtlichen Scheiterns, den Folgen traumatisierter Kindheit, überbehüteter Erziehung, Angst, verkorksten Charakter und übersteigertem Ego noch etwas anders in diesen vier Menschen entdeckte, was ich so nicht wahrgenommen habe bei meiner Betrachtung. Eines der Kernthemen im Brief an die Hebräer im ersten Teil ist ja, dass Jesus der bessere, der eigentliche Priester ist, der eigentliche Vermittler zwischen Gott und uns Menschen. Und ein Argument, warum Jesus der bessere Vermittler zwischen Gott und uns Menschen ist, als alle anderen, lesen wir in 4, Vers 15, dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Vielleicht ist es ja das, warum Gott anders hinschaut, weil er einer von uns wurde weil er nachvollziehen kann, warum wir so sind, wie wir sind. Warum so manche Lebensentwürfe scheitern. Warum so manche Menschen eine so verkorkste oder schräge Persönlichkeit entwickeln. Warum wir es so häufig gut meinen und dann doch schlecht machen. Und er kann das nicht nur nachvollziehen, rational verstehen und analysieren wie ein Therapeut, sondern da ist auch eine ganze Menge Empathie für uns mit drin. Er hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, Mitgefühl lese ich deinen Text. Und es ist vielleicht dieser andere Blick, den Gott auf mich hat, der den entscheidenden Unterschied macht. Was es heißt, mit diesen Augen Gottes seine Mitmenschen zu betrachten, wurde mir durch eine Begebenheit aus dem Tagebuch von Etty Hillesum ganz eindrücklich bewusst. Etty Hillesum war eine niederländische Lehrerin, Jüdin, die 1943 in Auschwitz ermordet wurde. Bekannt durch ihre Tagebücher, zu Deutsch glaube ich heißen sie, das denkende Herz der Baracke. Und diese Etty Hillesum behielt selbst in dieser schrecklichen Umgebung eines Konzentrationslagers sich diesen Blick auf die Menschen. Sie schreibt da, mir kann man nicht so leicht Angst machen. Nicht, weil ich tapfer wäre, sondern weil ich weiß, dass ich es mit menschlichen Wesen zu tun habe und dass ich so intensiv wie nur möglich versuchen muss, alles, was ein jeder tut, zu verstehen. Und darum ging es genau heute Morgen. Es war nicht wichtig, dass ich mich von einem missmutigen Gestapo-Offizier angeschrien wurde, sondern dass ich darüber keine Entrüstung empfand und stattdessen echtes Mitgefühl mit ihm hatte. Ich hätte ihn gern gefragt, hatten Sie eine unglückliche Kindheit? Hat Ihre Freundin Sie im Stich gelassen? Ja, er sah mitgenommen und angespannt und finster aus und dünnhäutig. Am liebsten hätte ich ihn gleich in psychologische Behandlung genommen, denn ich weiß, dass solche bedauernswerten jungen Männer gefährlich werden, wenn man sie auf die Menschheit loslässt. Boah, habe ich mir gedacht. Was ein Blick auf den anderen. Was eine Leistung, sich in dieser Situation diesen Blick auf den anderen Menschen zu bewahren, empathisch, verstehend. Aber genau das ist der Blick Gottes auf uns. Er sieht neben all dem Kaputten und Verkorksten, hinter all unserem Scheitern, dass da noch etwas anderes da ist. Denn anscheinend haben auch bei diesen vier unmoralischen Glaubenshelden es irgendwo sie eins gemeinsam gehabt. Gott war noch irgendwo Teil ihres Lebens. Wenn auch nicht so in dem Ideal, wie wir uns das wünschen und wie Gott sich das wünscht. Aber sie haben sich doch immer wieder an ihn gewandt, selbst wenn auch häufig aus den falschen Motiven und Beweggründen. Simson, der wusste, seine Stärke kommt nur von Gott. Jephtha, dem klar war, den Sieg kann ich nur mit Gottes Hilfe erringen. Barak, der ohne die Gegenwart der Repräsentantin Gottes gar nicht den Mut fand, seine Lebensaufgabe überhaupt anzugehen. Und ich muss euch sagen, weil es diese vier in dieser Liste gibt, macht mir das Mut, weil ich weiß, dass auch ich Gott gegenüber nicht perfekt sein muss, weil es tatsächlich auch sein kann, dass meine Motive, mich für Gott und seine Sache einzusetzen, wahrscheinlich nicht immer nur ganz uneigennützig sind, weil auch meine Arbeit für Gott, ich sie manchmal mache, weil es meinem Ego streichelt, weil es mit Anerkennung durch andere verbunden ist, oder vielleicht sogar mit Einfluss und Entscheidungsmacht. Wenn ich ehrlich bin, dann kann ich solche Beweggründe bei mir nicht immer komplett ausschließen. Aber weil ich weiß, dass Gott bei aller fehlender Perfektion und selbst dann, wenn es mal grottenschief läuft und schlecht gemacht ist, weil ich weiß, dass er da mehr sieht, dass er auch meine Sehnsucht sieht hinter all dem, meinen Wunsch nach Leben, nach Liebe, nach Hoffnung, es gut zu machen, nach Perspektive. Vielleicht geht es beim Glauben ja vielleicht gerade darum, nicht nur, dass ich mir diesen Blick Gottes auf meine Mitmenschen bewahre, sondern vielleicht auch, dass ich das für mich selber glaube. Vielleicht wollte der Schreiber des Hebräerbriefs seine Leser dazu ermutigen, dass es beim Glauben um vielleicht mehr geht als nur für Wahrheiten, dass Gott existiert, dass es da nicht in erster Linie um die Wahrheitsfrage zu klären gibt, gibt es Gott und wenn ja, wie ist er genau und was fordert er von mir? Vielleicht geht es vielmehr darum zu vertrauen, dass Gott mich tatsächlich so sieht, wie diese Glaubenshelden in all ihrer Unperfektheit, in all ihrem Scheitern, dass es Gott um mich geht, wie ich bin, und nicht um das Ideal, das ich und andere von mir haben oder einfordern. Im Jahr 2001 kam ein Film in die Kinos mit einem interessanten Titel. Von den Kritikern wurde er zerrissen, vom Publikum wurde er geliebt. Der Film hieß Original Sin, zu Deutsch die Ursünde. Und wahrscheinlich geliebt wurde wegen der zwei Hauptdarsteller, das waren Antonio Banderas und Angelina Jolie. Die Geschichte dieses Films ist kurz erzählt. Da geht es um Luis Vargas, einen reichen kubanischen Kaffeeplantagenbesitzer, der heiraten möchte. Aber Zeit, sich irgendwas zu suchen und für die große Liebe hatte er nicht. Er wollte eigentlich auch Kinder haben und Nachfolger haben für seine Plantagen. Und so setzt er ein Inserat in die Zeitung und es meldet sich eine Julia Russell aus Amerika, schickt ein Bild mit, da ist sie nicht sonderlich hübsch, aber das ist ihm eigentlich egal. Treu soll sie sein, Kinder soll sie kriegen, Liebe ist nicht so das Entscheidende. Und so schreibt er ihr und sie sagt, sie kommt mit dem Schiff. Als nun der Dampfer anlegt und er am Hafen wartet, und dann Angelina Jolie, Miss Lara Croft, die Gangway runterkommt, dann ist er dann doch etwas erstaunt und sie sagt ihm, ja, sie hat ein bisschen geschwindelt mit dem Bild, weil sie wollte nicht, dass es sie nur ihrer Schönheit wegen nimmt. Und er sagt, er hat auch ein bisschen geschwindelt, so arm ist er nicht, ihm gehört hier die dreiviertelte Insel. Also kurzerhand, die beiden heiraten, er verliebt sich in sie, aber ein paar Tage später überträgt er ihr dann auch nach der Heirat die Vollmacht über all seine Konten, weil sie ist ja jetzt seine Frau und seine große Liebe. Jetzt ist es so, dass diese Julia eigentlich Bonnie heißt, mit einer reisenden Theatergruppe unterwegs ist und eben nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Sie führt ein geheimes Doppelleben und ging die Ehe mit diesem Louis nur ein, um diesen und sein Vermögen zu bringen. Aber als Louis dahinter kommt, ist es bereits zu spät, denn 3 Tage später ist sie mit seinem ganzen Geld weg und verschwunden. Er ist bitter enttäuscht, sauer, will sie umbringen, macht sich auf die Suche nach ihr, findet sie auch. Da ist sie gerade wieder an irgendeinem reichen General dran, also den Nächsten, den sie ausnehmen will. Und er stellt sie dann im Hotelzimmer und sie erzählt ihm die Geschichte, dass sie im Waisenhaus aufgewachsen ist und ihr Freund und jetziger Partner, dieser Billy, die machen das eben, um andere auszunehmen. Aber er ist so verliebt, dass er ihr verzeiht. Und sie hintergeht ihn ein zweites Mal. Sie lässt ihn nämlich glauben, dass er diesen Freund, diesen Billy, umgebracht hat, sie von der Polizei gesucht werden und er sie jetzt untertauchen müssen. Und so leben sie im Untergrund, bis das Geld alle ist und sie sagt ihm, du, jetzt wird es Zeit, dass du deine Plantagen verkaufst und die auch zu Geld machst. Aber er ist jetzt doch ein bisschen misstrauisch geworden, er geht ihr nach und bekommt eben mit, dass sie sich mit diesem Billy trifft. Und dieser Billy, er sagt, jetzt muss sie den Schlussstrich ziehen, jetzt muss sie ihn irgendwo um die Ecke bringen, wenn er die Plantagen verkauft hat, dass sie an das Geld kommen. Und dann ist die Schlüsselszene in dem Film. Sie hatten Kaffee vorbereitet mit Rattengift, um ihn umzubringen, aber er weiß es. Und sie sitzen an dem Tisch und er sagt ihr, dass er Bescheid weiß und dass es jetzt Zeit ist, die Karten auf den Tisch zu legen und über alles zu reden. Und es entwickelt sich dann folgender Dialog. Er sagt zu ihr, lach ruhig, wenn ich dir sage, dass ich dich immer noch liebe. Und sie sagt, nein, nicht mich, du liebst nicht mich. Und er, oh doch, dich, nicht Julia Russell, nicht Bonnie Castle, dich liebe ich. Dich so, wie ich dich kenne, weil ich dich kenne. So wie du bist, gut und schlecht, in guten und in schlechten Tagen. Das alles habe ich dir schon gesagt, aber geglaubt hast du es nicht. Heute wirst du es glauben. Und dann trinkt er diese Tasse Kaffee. Ist noch nicht ganz das Ende des Films, aber das verrate ich nicht. Aber ich fand das schon interessant, dass dieser Kinofilm mit dem Titel Original Sin eigentlich wesentlich theologischer, tiefgründigere Aussagen hat, als man das so von dem oberflächlichen Film erwarten würde. Denn die Ursünde ist ja nicht der Betrug, ist ja nicht ihr Hintergehen, ist ja nicht der Mordversuch. Die Ursünde ist, dass sie nicht glauben wollte, dass sie wirklich jemand so liebt, wie sie war, obwohl er sie kennt. weil er sie kennt. Und das ist theologisch, denke ich, hochbedeutend, weil das auch der Punkt in der Bibel ist. Und das ist letztlich das, was uns Menschen immer wieder hindert, in eine heilvolle Beziehung mit Gott zu treten, weil es uns schwerfällt, ihm das zu glauben. In Hebräer 11, Vers 6 wird Glaube genauso definiert, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Letztendlich gab auch Gott alles auf, nur um Beziehung zu uns zu haben als Menschen. Und ich meine, wenn ich einen Psychologen fragen würde, dann würde er sagen, dieser Luis Vargas, seine Liebe zu dieser Julia ist schon nicht mehr gesund. Das ist ja schon fast eine Obsession. Der ist ja besessen von ihr. Aber letztendlich schildert uns die Bibel Gott genauso. Auch er hat schon fast eine Obsession mit uns Menschen, ist verrückt nach uns. Die Bibel schildert uns Gott, der so sehr nach Beziehung zu uns sich sehnt, dass er alles aufgibt. Schildert uns einen Gott, der uns sagt, ich liebe dich. Wie ich dich kenne, weil ich dich kenne, so wie du bist, gut oder schlecht. Aber dir fällt das so schwer, das zu glauben. Und ich denke, ob wir das glauben können, ist die Frage, an der sich alles entscheidet. Ich denke, darauf kommt es an, ob wir uns in dieser Liste der Glaubenshelden einmal wiederfinden werden. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Gott erleben und dass wir dieses Vertrauen aufbringen und in eine Beziehung, in eine heilvolle Beziehung zu Gott treten. Amen. Wir beten. Herr, unser guter Gott, am Ende dieses Gottesdienstes kommen wir noch einmal zu dir, voller Dankbarkeit, um dir Dank zu sagen für dein Wort. Dein Wort, das uns Mut machen möchte, als deine Kinder in dieser Welt zu leben. Dein Wort, das uns versichert, dass du mit deiner Gnade schon längst bei uns bist, dass deine Treue nicht aufhören wird. Dein Wort, das uns Mut macht, das zu glauben, auch wenn wir uns selbst oft das manchmal nicht zugestehen würden und zugestehen wollen. Herr, du siehst uns mit anderen Augen, du kennst uns und obwohl du uns kennst und weil du uns kennst, ist dir Beziehung zu uns wichtig, möchtest du, dass wir in Beziehung zu dir treten. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir das im Alltag immer wieder auch uns vergegenwärtigen, auch gerade dann, wenn wir vielleicht scheitern, gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt haben wir das nicht verdient, dass wir wissen dürfen und die Gewissheit haben, du stehst an unserer Seite, du bleibst bei uns. Und ich bitte dich auch, dass wir diesen Blick auch für andere Menschen haben, dass wir bei all dem, was so vordergründig uns begegnet, in ihnen tiefer sehen können, sie mit deinen Augen sehen können, ihr Potenzial entdecken können und ihnen helfen können, auch diesen Weg zu dir zu finden. So bitte ich dich um deinen Segen für jeden von uns hier, heute und für die kommende Woche. Du Dank dafür. Amen.